Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Auftakt der Kanzlerreise nach China mit großer Wirtschaftsdelegation. Die Berliner Ampel in schwierigem Fahrwasser. Anhaltender Bevölkerungsrückgang in Ostdeutschland und verabschiedet sich Georgien vom Weg in die EU? Das sind die Themen der Woche, die wir heute in unseren Kommentaren vertiefen. Im Studio Bettina Klein, willkommen zu dieser Sendung. Russland greift seit Tagen massiv und gezielt die Energieversorgung der Ukraine an. Gleichzeitig tritt das ein, was viele seit langem prognostiziert haben. Ohne fortgesetzte und vor allem verstärkte Unterstützung droht der Ukraine, dass sie ihren Verteidigungskampf verliert. Im Kanzleramt in Berlin nährt man derweil weiter die Hoffnung, Länder wie China könnten dabei helfen, Putin von seinem Kriegskurs abzubringen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Mehr Realismus ist geboten, meint Daniel Brössler, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Er begleitet den Kanzler und blickt auf den Besuch in China voraus.
Olaf Scholz wird das vermutlich nicht gerne hören, aber in den kommenden Tagen wandelt er fraglos auf den Spuren seiner Vorgängerin. Während ihrer Kanzlerschaft ist Angela Merkel 16 Mal nach China gereist, im Schnitt also eine China-Reise pro Jahr. Merkel ist dabei stets festen Gewohnheiten gefolgt. In aller Regel ließ sie sich von einer großen Wirtschaftsdelegation begleiten. Wichtig war es ihr auch, nicht nur die Hauptstadt Peking zu besuchen, sondern immer auch eine der in Europa mitunter wenig bekannten chinesischen Metropolen zu bereisen. Die Ausflüge nach China waren immer beides: Entdeckungsreise und Respektbekundung. Angela Merkel verbeugte sich vor der Größe und der wiederkehrenden Bedeutung Chinas und immer war sie auf der Suche nach den fast unbegrenzt erscheinenden Möglichkeiten, die sich dort für die deutsche Wirtschaft auftaten. Auch Olaf Scholz nimmt sich nun sehr viel Zeit. Erste Station seiner China-Reise ist Chongqing, die angeblich größte Stadt der Welt. Dann reist er nach Shanghai weiter und erst am Dienstag wird er in Peking von Präsident Xi Jinping erwartet. Begleitet wird der Bundeskanzler von einer großen Wirtschaftsdelegation. Außerdem stoßen zu den politischen Gesprächen gleich drei Mitglieder des Kabinetts aus Berlin dazu. Verkehrsminister Volker Wissing, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Umweltministerin Steffi Lemke. Kein Wunder also, dass der Besuch des deutschen Kanzlers als Zeichen der Normalisierung gewertet wird. Die chinesische Regierung möchte anknüpfen an die Zeit vor der Corona-Pandemie, an jene Jahre, in denen möglichst nichts herzliche Beziehungen und das gute Geschäft stören sollte. Das Problem dabei: nichts ist normal. Russland führt seit mehr als 2 Jahren einen erbarmungslosen Angriffskrieg in Europa. Das Opfer ist die benachbarte Ukraine. Aber ein Opfer ist auch die europäische Friedensordnung. Diesen Krieg führt Russland mit Rückendeckung Chinas. Offiziell wäscht die Führung in Peking ihre Hände in Unschuld und beteuert die Neutralität Chinas. Doch das ist lächerlich. Eben erst wurde der russische Außenminister Sergei Lavrov in Peking hofiert, wo er von einer gemeinsamen Allianz gegen den Westen schwärmen durfte. Vermutlich ging es darum, einen baldigen Besuch des russischen Gewaltherrschers Wladimir Putin in China vorzubereiten. Schon lange zelebrieren die Präsidenten Putin und Xi ihren Pakt der Autokraten. Zwar liefert China Russland bislang keine tödlichen Waffen für seinen Krieg, aber unterhalb dieser Schwelle hilft es Russland in jeglicher erdenklicher Weise dabei, die Kriegsmaschine am Laufen zu halten. Vor allem ist China für Russland die erste Adresse, um westliche Sanktionen zu umgehen. Olaf Scholz darf sich von einem noch so freundlichen Empfang nicht darüber hinwegtäuschen lassen. China ist der Freund unseres Feindes. Denn nichts anderes ist Russland, das nichts unversucht lässt, um das demokratische Europa zu testen und zu schwächen. Chinas Kommunisten haben sich ihre eigene Wirklichkeit zurechtgezimmert, wonach die Europäer in ihrer Unterstützung für die Ukraine nur nach der amerikanischen Pfeife tanzen. Sie glauben, sie könnten beides haben. Gute Stimmung mit ihnen genehmen Europäern und den Pakt mit Putin. Das muss aufhören. Scholz müsste in Peking klarmachen, dass die Europäer sich nicht spalten lassen und dass es in der Ukraine um ihre ureigensten Interessen geht. Stattdessen wird die lange Reise mit großer Entourage in China als die eigentliche Botschaft verstanden werden. Dafür nämlich, dass Deutschland ungeachtet des Ukraine-Krieges zu den treuen Partnern in Europa gehört. Zu denen, die den chinesischen Markt nicht gefährden wollen und sich bereitwillig als Abnehmer chinesischer Überkapazitäten anbieten. Bei seiner ersten China-Reise hatte Kanzler Scholz Xi immerhin klare Worte gegen das nukleare Säbelrasseln Russlands entlocken können. So ein greifbarer Erfolg ist diesmal weit weniger wahrscheinlich. Mindestens müsste Scholz eine Zusage einfordern, dass China den Russen nicht mehr so bereitwillig hilft, Sanktionen zu umgehen. Auch eine feste Zusage Chinas zur Teilnahme an der Friedenskonferenz in der Schweiz im Juni wäre ein wichtiges Zeichen. Würde Xi erkennen lassen, dass er seinen Freund Putin wirklich zu einem Ende des Krieges bewegen möchte, wäre das schon eine Sensation. Zumal die Schwächung der Demokratien des Westens ein gemeinsames Ziel von Xi und Putin ist. 2023 hat die Ampelkoalition sich auf eine China-Strategie verständigt. Sie soll die Bundesregierung in die Lage versetzen, so steht es da, in der komplexen Beziehung zu China unsere Werte und Interessen besser zu verwirklichen. Das müsste Scholz während seiner Reise in praktische Politik übersetzen. Die wichtigste Botschaft des deutschen Kanzlers an seine chinesischen Gastgeber wird lauten müssen: Wer Russland hilft, uns indirekt oder gar direkt anzugreifen, kann für uns kein guter Partner sein.
Ein Kommentar von Daniel Brössler, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Während Olaf Scholz sich also mit mehreren Ministern Richtung Peking bewegt, sieht es für seine Regierungskoalition zu Hause nicht besonders gut aus. Die vergangene Woche förderte ein weiteres Mal Streitthemen zwischen SPD, FDP und den Grünen zutage. Auch wenn die Bilanz der Woche gemischt ausfällt, die Ampel befindet sich zunehmend im Wahlkampfmodus, kommentiert Jörg Münchenberg, Korrespondent im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Auf den ersten Blick fällt die Wochenbilanz für die Ampel gar nicht so schlecht aus. Keine stundenlangen Verhandlungen im Koalitionsausschuss, trotz der zahlreichen Themen, bei denen SPD, Grüne und FDP weiter über Kreuz liegen. Stattdessen nur Abstimmung und Austausch. Nach 3 Stunden war die Runde im Kanzleramt auch schon zu Ende. Und selbst eine Einigung konnte wieder einmal verkündet werden in der seit Monaten andauernden Hängepartie um die Datenspeicherung und den Mieterschutz. Hat sich die Regierung jetzt immerhin auf einen Minimalkonsens verständigt, der freilich kaum für Ruhe sorgen dürfte. Gerade die SPD hatte sich in beiden Themenfeldern deutlich mehr erhofft. Doch wird auch diese zurückliegende Regierungswoche kaum dazu beitragen, das schon ziemlich ramponierte Ansehen der Ampel wieder aufzupolieren. Denn schon am Montag hatte die FDP das sozialpolitische Prestigeobjekt dieser Koalition, die Einführung einer Kindergrundsicherung, offen in Frage gestellt. Tenor: Der vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf müsse faktisch komplett überarbeitet werden. Für den knalligen Wochenausklang sorgte wiederum Verkehrsminister Volker Wissing, ebenfalls von der FDP, der öffentlichkeitswirksam mit Fahrverboten am Wochenende drohte, sollten die Grünen nicht die koalitionsintern umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes im Bundestag endlich mittragen. Eigentlich also nichts Neues, sollte man meinen. Die Ampel streitet, die Ampel ringt und am Ende gelingt doch noch der Kompromiss. Siehe Datensicherung und Mieterschutz. Doch längst ist deutlich geworden, die Auseinandersetzungen zwischen SPD, Grünen und FDP haben merklich an Härte und Schärfe zugelegt. Exemplarisch steht dafür der Konflikt um die geplante Kindergrundsicherung, die gut gedacht, aber handwerklich schlecht gemacht, die Familienministerin in immer neue Erklärungsnöte bringt, ohne dass es Lisa Paus von den Grünen gelingt, diese überzeugend aufzulösen. Im Gegenzug befeuern die Liberalen den Streit mit Maximalforderungen für mehr Druck auf Arbeitslose bei der Jobsuche. Anders formuliert, für alle 3 Koalitionspartner steht zunehmend die eigene parteipolitische Profilierung und weniger die gemeinsame Regierungsarbeit im Fokus. Was natürlich kein Zufall ist, schon im Juni stehen Europawahlen, im Herbst dann 3 wichtige Landtagswahlen an. Dazu kommt, dass die Ampel angesichts des kräftezehrenden Daueraustarierens der unterschiedlichen Interessen den Vorrat an Gemeinsamkeiten langsam aufgebraucht hat. Allein schon wegen der schwierigen Wirtschaftslage hierzulande sind das äußerst schlechte Nachrichten. Bis zum Sommer soll eigentlich das mehrfach versprochene Konjunkturpaket gegen die Wachstumsflaute stehen. Doch ob sich Finanz- und Wirtschaftsminister sowie der Kanzler noch auf ein Maßnahmenbündel verständigen können, ist angesichts der zunehmenden Fliehkräfte innerhalb der Regierung eher fraglich. Wobei die Devise eigentlich lauten müsste: nicht kleckern, sondern klotzen, etwa bei der im internationalen Vergleich deutlich zu hohen Unternehmensbesteuerung.
Jörg Münchenberg, Korrespondent im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, kommentierte. Diese Nachricht dieser Woche war keineswegs neu. Sie zeigt einen leider anhaltenden Trend. Abgesehen von den großen Städten nämlich droht den ostdeutschen Bundesländern weiterhin ein ziemlich massiver Bevölkerungsrückgang. Gerade die Zahlen für Sachsen sehen einigermaßen düster aus. Unsere Kommentatorin mahnt deswegen, die Politik muss hier gegensteuern und Anreize für junge Familien schaffen, sich anzusiedeln. Annelena Mösken ist stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse Chemnitz.
Zuerst die gute Nachricht. Vor 20 Jahren sagten die Demografen schon einmal einen verheerenden Bevölkerungsrückgang für Ostdeutschland voraus. Sachsen, hieß es damals zum Beispiel, werde bis zum Jahr 2020 weit mehr als 500.000 Einwohner verlieren. Die Demografen orientierten sich damals an den Nachwendejahren. Millionen Menschen verließen Ostdeutschland gen Westen. Es gingen die Jungen, die Gutausgebildeten und vor allem die Frauen. Doch so schlimm, wie es die Demografen voraussagten, kam es nicht. Heute leben immer noch gut 4 Millionen Menschen in Sachsen. Es besteht also Hoffnung, dass pessimistische Vorhersagen am Ende doch nicht eintreffen. Vor allem hatten die Demografen die Strahlkraft der Großstädte unterschätzt. Leipzig boomt. Es ist die Stadt in Deutschland, die bis 2040 das größte Bevölkerungswachstum verzeichnen wird. So lautet eine neue Prognose, die Forscher der Bertelsmann Stiftung diese Woche veröffentlichten. Doch insgesamt fällt die Vorhersage für Ostdeutschland wieder düster aus. Während im Westen die Bevölkerung wächst, schrumpft sie in den östlichen Bundesländern um 12% und mehr. Der Hauptgrund? Die alternde Gesellschaft. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Rentenalter, die Geburten gehen zurück. Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt, es brauche jetzt Strategien, um eine gute Infrastruktur für die älteren Generationen aufzubauen, am besten mit Förderprogrammen. Man könnte jetzt sagen, das ist Pragmatismus. Doch es klingt eher nach Kapitulation. Soll man Ostdeutschland etwa einfach aufgeben? Es ist sicher richtig, dass Kommunen sich darauf einstellen müssen, dass ihre Bewohner immer älter werden. Aber vieles, was es dafür braucht, gute Pflegeheime zum Beispiel, liegt in den Händen der Privatwirtschaft. Und die wird dahin ziehen, wo es einen Markt gibt. Man konnte das in den letzten Jahren zum Beispiel in Chemnitz beobachten. Die Stadt ist im Gegensatz zu Leipzig keine Boomtown. Sie ist eine der ältesten in Europa. An der Technischen Universität erforschen Wissenschaftler, wie man das Altern mit Technologie leichter machen kann. Sie haben einen Anzug entwickelt, der simuliert, wie sich ein alter Mensch fühlt. Damit wollen sie herausfinden, was Senioren brauchen. Startups entwickeln hier Apps für Alte. AgeTech nennt man das und Chemnitz ist das perfekte Labor dafür. Gefördert wird das Ganze übrigens schon längst mit Geldern vom Freistaat Sachsen. Und das ist auch richtig, aber aus einem anderen Grund. Mit den Startups ziehen junge Menschen in die Region. Junge Menschen, die hier arbeiten und leben. Und das ist der Punkt. Was können Kommunen tun, damit sie für junge Menschen attraktiver werden? Es ist Zeit für eine Offensive. Die Politik sollte jetzt alles daran setzen, um junge Menschen zurück in die Region zu bringen, aus denen sie im Moment fliehen. Dafür braucht es Fördergelder. Denn wie lange sind Großstädte noch wirklich attraktiv für die Jüngeren? Mit dem Boom steigen die Mieten. Leipzig ist noch nicht Berlin, aber es geht in die Richtung. Niemand muss heute mehr in der Großstadt wohnen, um dort zu arbeiten. Immer mehr Unternehmen ermöglichen ihren Angestellten das Homeoffice. Dafür braucht es nicht viel mehr als schnelles Internet zu Hause. Günstige Mieten, das Häuschen im Grün, das ist das, was die Provinz jetzt schon zu bieten hat. Warum also nicht die Kita-Gebühren erlassen, Familien mit Begrüßungsgeld locken? Dafür sorgen, dass es hier hervorragende Schulen gibt, guten öffentlichen Nahverkehr und dazu ein paar kleine, aber feine Theater, Kinos, Konzertorte. Die wenigen, die heute noch da sind, verschwinden, wenn man jetzt alles auf die alternde Gesellschaft setzt. Umgekehrt ist es aber so, was eine Gegend lebenswert für Familien macht, kommt auch den Älteren zugute. Darauf sollten die ostdeutschen Kommunen jetzt setzen. Und dann schauen wir mal, ob die Demografen 2040 recht behalten.
Ein Kommentar von Annelena Mösken. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse Chemnitz. Und wir schauen noch auf ein weiteres Auslandsthema. Es ist erst ein halbes Jahr her, dass Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten hat. 80% der Bevölkerung Georgiens sprechen sich seit Jahren stabil für die Integration in EU und NATO aus. Die Regierung hingegen ist längst auf dem Kurs in Richtung Moskau, meint unser Kommentator Thomas Franke.
Das nächste Ziel der Regierung Georgien sei die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU über einen Beitritt. So sagte es der Regierungschef am Freitag in Berlin. Die Handlungen der Regierungspartei in Georgien sprechen eine komplett andere Sprache. Es geht um ein Gesetz, dem zufolge sich Organisationen und Personen, die mehr als 20% ihres Budgets aus dem Ausland erhalten, als Vertreter der Interessen einer fremden Macht registrieren müssen. Es ist bereits der zweite Versuch, dieses Gesetz durch das Parlament zu bringen. Vor einem Jahr machte die Regierungspartei nach massiven Protesten der Bevölkerung einen Rückzieher. Im damaligen Entwurf war noch von ausländischen Agenten die Rede. Das Gesetz hat ein Vorbild in Russland. Dort diente das sogenannte NGO- oder Agentengesetz dazu, Demokratie und Zivilgesellschaft zu töten und den Weg in die Diktatur zu bereiten. Auch wenn die Regierung in Georgien anderes behauptet, das Gesetz schafft keine Transparenz. Die gibt es in Georgien längst. Stattdessen stigmatisiert es diejenigen, die die Gesellschaft stärken, die sich um rechtsstaatliche Reformen und den Aufbau von demokratischen Strukturen kümmern, diejenigen also, die den Mächtigen auf die Finger schauen. Es sind juristische NGOs, unabhängige Medien, investigativ arbeitende Medien, es sind die Muskeln der Demokratie. Die EU fördert sie, die georgische Regierung bekämpft sie. Im Fokus steht zum Beispiel Transparency International, eine Organisation, die sich weltweit um die Bekämpfung von Korruption kümmert. Korruption ist eines der größten Probleme in Georgien. Ihre Bekämpfung stagniert. Stattdessen fördert die Regierungspartei korrupte Strukturen. Besonders sichtbar ist das bei der Polizei. Die Vorgängerregierung hatte vor Jahren mit der als Straßenräuber verschrienen bestechlichen Verkehrspolizei aufgeräumt. Nun sind viele, die damals entlassen wurden, wieder eingestellt. Auch unabhängige Medien hat die derzeitige Regierung weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Sie hat rechtsradikale prorussische Strömungen gefördert. Aktuell will sie die Rechte sexueller Minderheiten einschränken. Sie spricht von pseudoliberalen Werten und LGBT-Propaganda und möchte die Verfassung um einen Zusatz ergänzen, der den Wert der Familie und Minderjährige schützt. Auch dieses Vorhaben erinnert an Russland. Und als wäre das alles nicht genug, wurde am Freitagmorgen der 23-jährige Lazare Grigoriadis zu 9 Jahren Haft verurteilt. Es heißt, er habe bei den Protesten gegen das NGO-Gesetz vor einem Jahr Molotow-Cocktails auf die Polizei geworfen und ein Polizeiauto in Brand gesteckt. Grigoriadis Anwalt spricht von einer politischen Entscheidung. Beobachter gehen davon aus, dass ein Exempel statuiert werden soll. Grigoriadis hat gefärbte Haare, Piercings und Tattoos um die Augen. Er taugt zum Bürgerschreck. Die Präsidentin kündigte umgehend an, den jungen Mann zu begnadigen. Auch sie attestiert der Regierung, den Weg des Landes in die EU eigentlich verhindern zu wollen. Die Kolonialmacht Russland versucht auf allen Ebenen, die EU-Integration ihrer Nachbarn zu verhindern, und vieles weist darauf hin, dass die russische Regierung hinter dieser Politik in Georgien steckt. Die EU steht vor einem Dilemma. Sie darf sich nicht an der Nase herumführen lassen. Wenn sie aber den Beitrittsprozess stoppt, wird die Regierung behaupten, wir können uns noch so bemühen, die EU will uns ja doch nicht, uns bleibt nur Russland. In dieser Situation kommt es auf die Georgier selbst an. Im Oktober wählen sie ein neues Parlament. Die ganze überwiegende Mehrheit will in die EU. Mit der jetzigen Regierung wird das nichts.
Zur Entwicklung in Georgien ein Kommentar von Thomas Franke.